Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Nina Bust-Bartels bin ich. Schön, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wie immer habe ich jetzt wieder einen spannenden Vortrag aus der Wissenschaft für euch. Heute schauen wir zurück in die Geschichte der Bonner Republik und zwar auf die deutsche Südafrika-Politik.
Die Apartheid war kein Hindernis für gute Beziehungen zwischen Bonn und Pretoria. Fast möchte man sagen, im Gegenteil, viele der nach der sogenannten Entnazifizierung wieder eingestellten Diplomaten im Auswärtigen Amt hatten selbst rassistische Denkmuster verinnerlicht. Ihre politische Sozialisation erleichterte ihnen die Zusammenarbeit.
Das ist unser Redner heute im Hörsaal, Johannes Darfinger. Er ist Historiker an der Universität Salzburg und aktuell Fellow am Historischen Kolleg in München. In seinem Vortrag zeigt er, wie sich der Umgang Westdeutschlands mit Südafrika verändert hat. Von den 1950er Jahren bis in die 1990er Jahre.
Historikerinnen und Historiker haben in den letzten Jahren wiederholt betont, dass die Geschichte des Rassismus für die Bundesrepublik weitgehend ungeschrieben sei.
Mit seiner Analyse der bundesdeutschen Südafrika-Politik trägt Johannes Darfinger genau dazu bei, eine Geschichte des Rassismus für Deutschland zu schreiben. Seinen Vortrag hat Johannes Darfinger am 29.01.2026 am Historischen Kolleg in München gehalten. Und der Vortrag heißt »Rassistisches Denken in der alten Bundesrepublik und die Apartheid im südlichen Afrika«.
Besucht man heute das Apartheid-Museum in Johannesburg, so erhält man an der Kasse ein Ticket, mit dem man willkürlich als white oder non-white klassifiziert wird. Dem liegt eine kluge museumsdidaktische Überlegung zugrunde. Die Aufforderung beim Eintritt in das Museumsgebäude, den Eingang zu benutzen, der dieser Klassifizierung entspricht, soll den BesucherInnen, noch bevor sie die erste Ausstellungstafel gelesen haben, erstens das System der sogenannten kleinen Apartheid begreiflich machen, das den Alltag der Menschen in Südafrika und in dem de facto bis 1990 zu Südafrika gehörenden Namibia über Jahrzehnte prägte und eben tatsächlich häufig unterschiedliche Eingänge und Wege, Parkbänke, Strandabschnitte, öffentliche Verkehrsmittel etc. für Weiße und Nicht-Weiße vorsah. Zweitens spiegelt die Willkürlichkeit der Ticketausgabe die Willkürlichkeit der rassistischen Klassifizierung von Menschen in Apartheid Südafrika. Und damit meine ich nicht die Willkürlichkeit der Geburt als vermeintlich black oder white oder colored, sondern die Willkürlichkeit dieser Kategorien selbst. Denn Menschenrassen gibt es nicht. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus. So steht es präzise in der Jenaer Erklärung, die am Rande der Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft im Jahr 2019 entstanden ist. Die Einteilung der Menschen in Rassen, so heißt es weiter in der Erklärung, ist eine Konstruktion, die dazu diente und dient, Rassismus mit angeblichen natürlichen Gegebenheiten zu begründen und damit eine moralische Rechtfertigung zu schaffen. Durch die wissenschaftliche Erforschung der genetischen Vielfalt der Menschen wurden die Rassenkonzepte endgültig als typologische Konstrukte entlarvt. Zitat Ende. Dennoch prägten diese Konstrukte nicht nur den Alltag der Menschen im Südafrika, sondern auch das politische und rechtliche System des Landes. Nicht-Weiße waren von demokratischer Mitbestimmung weitgehend ausgeschlossen und rechtlich in vielerlei Hinsicht diskriminiert. Darüber hinaus lag die Einteilung der Menschen in Rassen nicht nur der geschilderten kleinen Apartheid im Alltag zugrunde, sondern auch der Politik der Schaffung sogenannter Homelands. Damit bezeichnet man Gebiete, in denen der dort ansässigen und dorthin umgesiedelten schwarzen Bevölkerung stark begrenzte Autonomierechte gewährt wurden und die vor allem den Zweck hatten, den ständigen Aufenthalt schwarzer Menschen außerhalb dieser Homelands für illegal zu erklären. Da es sich bei der Homeland-Politik also um eine großräumigere Separierung der Menschen voneinander handelte als im Fall der kleinen Apartheid, wird die Homeland-Politik auch große Apartheid genannt. In meinem heutigen Vortrag wird es nicht um die Geschichte Südafrikas in der Zeit der Apartheid, das heißt der Regierungszeit der National Party zwischen 1948 und 1994 gehen. Stattdessen geht es um einen Aspekt der Geschichte rassistischen Denkens in der Bundesrepublik Deutschland bis in die frühen 1990er Jahre. Und diesen Aspekt der Geschichte rassistischen Denkens, den möchte ich eben anhand des Umgangs der Deutschen mit dem System der Apartheid in Südafrika beleuchten. Historikerinnen und Historiker haben in den letzten Jahren wiederholt betont, dass die Geschichte des Rassismus für die Bundesrepublik weitgehend ungeschrieben sei, so die Formulierung von Barbara Manté und Anna Strohmenger. Maria Alexopoulou hält den Rassismus klar für eine Leerstelle der deutschen Zeitgeschichte, so ein Titel eines Aufsatzes von ihr. Erst die jüngste politische Entwicklung hat das zeithistorische Interesse an der Geschichte des Rassismus geweckt, so die HerausgeberInnen in ihrer Einleitung zum Sammelband Demokratisierung der Deutschen. Einer der Herausgeber ist auch da, der Dietmar Süß. Ich sehe ihn aber gerade nicht. Manté und Strohmenger zählen zu den Feldern einer Rassismusgeschichte auch den Themenkomplex Apartheid. Wie Sie bin ich der Überzeugung, dass man mit einer Studie über die Verklärung, Unterstützung und Duldung der Politik der Apartheid durch deutsche Akteure zu einer Geschichte des Rassismus in Deutschland nach 1945 beitragen kann. So will ich in meinem heutigen Vortrag zeigen, dass Rassismus kein, ich zitiere Alexopoulou, externer in anderen Zeiten und Orten, etwa in Südafrika, angesiedelter Untersuchungsgegenstand ist, als der er, Alexopoulou zufolge, bis vor kurzem von der deutschen Zeitgeschichtsforschung behandelt wurde, sondern dass die Geschichte der Bonner Republik unvollständig ist ohne die Geschichte rassistischen Denkens in der Bonner Republik und dass darüber hinaus dieser Teil der Geschichte zur Vorgeschichte gegenwärtiger Problemkonstruktionen, eine Formulierung von Herrn Hockerts, gehört. Da die Zeit heute begrenzt ist, muss ich dabei notwendigerweise selektiv vorgehen auf drei Aspekte, die meinen Vortrag auch in drei Abschnitte gliedern, will ich in den nächsten 45 Minuten eingehen. Erstens werde ich darlegen, wie lange es gedauert hat, bis in der bundesrepublikanischen Südafrika-Politik die durch und durch rassistische Ordnung von Politik und Gesellschaft in Südafrika und Namibia überhaupt problematisiert wurde. Ich werde herausarbeiten, dass dies unter anderem daran lag, dass viele der beteiligten Diplomaten und Politiker in den 1950er und 1960er Jahren selbst rassistische Einstellungen vertraten. Sie waren aktiv daran beteiligt, das rassistische System der Apartheid schönzureden. Zweitens analysiere ich in der Bonner Republik veröffentlichte Texte, auch Texte, die Vorträge verschriftlichten, in denen Sympathie oder explizite Zustimmung zur rassistischen Segregation der Bevölkerung in Südafrika zum Ausdruck kommen und arbeite heraus, wie diese Haltung in den Texten begründet wird. Dabei möchte ich aufzeigen, dass sich rassistische Denkfiguren wandelten, ohne dass dabei der Kern jeder rassistischen Weltsicht, nämlich die Reduktion des Menschen auf seine vermeintliche Natur, aufgegeben worden wäre. Ich will erklären, warum die Formen der Parteinahme für Konzepte und Praktiken rassistischer Segregation, Diskriminierung und Entrechtung sich veränderten und ich will beurteilen, welche Bedeutung dieser Entwicklung zukommt. Und drittens schildere ich, dass auch dann noch, als sich ein breiter Konsens in der Ablehnung der Theorie der Apartheid entwickelt hatte, die Praxis der Apartheid durch maßgebliche politische Kräfte in der Bundesrepublik weiterhin geduldet wurde. In diesem Teil stehen die 1970er und 1980er Jahre im Mittelpunkt. In den drei Abschnitten rückt, so kann man es kurz zusammenfassen, jeweils eine Haltung gegenüber der Apartheid ins Zentrum. Im ersten die Verklärung der Apartheid, im zweiten ihre Unterstützung und im dritten ihre eingeschränkte Duldung. Erster Abschnitt, die Verklärung der Apartheid in den 1950er und 60er Jahren. Die Bundesregierung verfolgte nach Gründung der Bundesrepublik gegenüber Südafrika eine interessengeleitete Außenpolitik. Die Apartheid war kein Hindernis für gute Beziehungen zwischen Bonn und Pretoria. Fast möchte man sagen, Im Gegenteil, viele der nach der sogenannten Entnazifizierung wieder eingestellten Diplomaten im Auswärtigen Amt hatten selbst rassistische Denkmuster verinnerlicht. Frank Pösch hat in seinem Buch über den Umgang der Bundesrepublik mit Diktaturen darauf aufmerksam gemacht, dass oft gerade diejenigen Funktionseliten, die vor 1945 den Nationalsozialismus unterstützt hatten, in den Beziehungen mit Diktaturen wie Franco-Spanien, Iran, Argentinien, Indonesien besonderes Engagement zeigten. Ihre politische Sozialisation erleichterte ihnen die Zusammenarbeit. Das traf auch auf die in Südafrika eingesetzten deutschen Botschafter zwischen 1954 und 1971 zu. Ausnahmslos alle von ihnen waren ehemalige Mitglieder der NSDAP. Nur der bis 1954 in Pretoria eingesetzte deutsche Diplomat Rudolf Holzhausen war es vor allem dank der Westalliierten nicht, weil die Westalliierten zu der Zeit Stellenbesetzung überprüften, bis eben die Bundesrepublik 1955 ihre außenpolitische Souveränität wiedererlangt. Eckart Konze und Annette Weinke haben jüngst kritisch darüber reflektiert, dass die historische Forschung die Integration ehemaliger Nationalsozialisten in die bundesdeutschen Behörden allzu gut in das erfolgsgeschichtliche Narrativ der Geschichte der alten Bundesrepublik als eine Geschichte fortschreitender Demokratisierung und Liberalisierung einpassen konnte. Diese Integration ehemaliger Nationalsozialisten sei, so könnte man die von Konze und Weinke als konservativ bezeichnete Argumentationsrichtung zusammenfassen, sinnvoll gewesen, weil sie die Bundesrepublik im Inneren stabilisiert habe. Aber auch aus linksliberaler Perspektive passt die Tatsache, dass ehemalige Nationalsozialisten die frühe Bundesrepublik mitprägten, ins Bild der Bundesrepublik als einer Erfolgsgeschichte. Denn die Leistung einer Fundamentalliberalisierung ab den 1960er Jahren erscheine ja umso größer, je stärker man die Belastung betone, die es bedeutete, mit Behördenpersonal, das noch wenige Jahre zuvor den nationalsozialistischen Staat am Laufen gehalten hatte, einen demokratischen Staat aufzubauen. Konze und Weinke sind solchen Narrativen gegenüber deswegen kritisch, weil diese Narrative, wie sie schreiben, die Schattenseiten des Erfolgs übersehen. Der Erfolg habe einen Preis gehabt und diesen Preis zahlten die überlebenden Opfer des Nationalsozialismus, die in der Bundesrepublik einer zweiten Verfolgung und einer sekundären Viktimisierung ausgesetzt gewesen seien. Obwohl Konze und Weinke das Auswärtige Amt als Beispiel heranziehen, beschreiben sie lediglich die Auswirkungen der Integration ehemaliger Nationalsozialisten in der Innenpolitik. Die Elitenkontinuität hatte aber auch Folgen für die Außenpolitik. In den Beziehungen zu Südafrika hatte sie konkret eine unkritische Haltung gegenüber der Apartheid-Politik zur Folge, die die Augen vor den Opfern dieser Politik verschloss. Denn in den 1950er Jahren gab es in der bundesdeutschen Politik kaum ein kritisches Bewusstsein für die Dimension des Unrechts in Südafrika. Die Politik der Apartheid sah man stattdessen in erster Linie als Faktor an, der die Beziehungen nicht nur zu Südafrika verkompliziere, sondern auch zu den im Zuge der Dekolonisierung nach und nach unabhängig werdenden Staaten in Asien und Afrika, die sich mit dem Schicksal der diskriminierten Bevölkerungsmehrheit in Südafrika identifizierten, sowie zu Großbritannien. Gut zu erkennen ist die Haltung des Auswärtigen Amtes beispielsweise an den von Außenminister Heinrich von Brentano unterzeichneten Instruktionen für Hans-Ulrich Grano bei dessen Übernahme des Botschafterpostens in Pretoria Ende 1958. Granows erste Aufgabe sei, so Brentano, die freundschaftlichen Beziehungen zur Südafrikanischen Union weiter zu pflegen und zu fördern. Gleichzeitig müsse er das Interesse der Bundesrepublik an ungetrübten Beziehungen zu Großbritannien und, wie es wörtlich heißt, farbigen Nationen in Asien und Afrika im Auge behalten. Daher solle er sich mit Äußerungen zur südafrikanischen Innenpolitik zurückhalten. Eine Distanzierung von der Praxis der Apartheid findet sich in den Instruktionen nicht. Im Gegenteil wird der südafrikanischen Regierung zugestanden, mit ihrer Apartheid-Politik, Zitat, durchaus ehrlich ethische Motive zu verfolgen. Am 21. März 1960 verübte die südafrikanische Polizei ein Massaker an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Demonstration gegen Apartheid-Gesetze im schwarzen Township Sharpeville südlich von Johannesburg. Mindestens 91 Männer, Frauen und Kinder verloren ihr Leben, mindestens 238 weitere wurden verletzt. Viele der unbewaffneten Demonstrantinnen und Demonstranten wurden in den Rücken geschossen, während diese versuchten, den Ort zu verlassen, indem sie wegrannten. Eine Rechtfertigung für die Polizeigewalt gibt es daher nicht. Das Massaker war ein tiefer Einschnitt in der Geschichte Südafrikas, auch weil die Regierung mit dem Verbot der beiden größten Bürgerrechtsorganisationen in Südafrika, des African National Congress und des Pan-Africanist Congress, reagierte. Sharpeville war darüber hinaus ein globales Medienereignis. Am Folgetag fanden sich Berichte darüber auf vielen Zeitungstiteln weltweit. Große Zeitungen änderten nach Sharpeville den Ton gegenüber der südafrikanischen Regierung und berichteten nun deutlich kritischer. Auch die Bedeutung von Sharpeville für die Verbreiterung der internationalen Anti-Apartheid-Bewegung, die die Bürgerrechtsbewegung innerhalb Südafrikas unterstützte, steht außer Frage. Für die Bonner Regierung war das Massaker dagegen kein Grund, ihre Südafrika-Politik grundsätzlich zu überdenken. Dazu trug wiederum die Einordnung der Ereignisse durch die Augen und Ohren der Regierung vor Ort, also die Botschafter, die Diplomaten, bei. Der ständige Vertreter des Botschafters, also von Grano, Hado Brückner, kritisierte nämlich die seiner Meinung nach, Zitat, völlig einseitige Beurteilung der Ereignisse durch Zeitungen in den USA und Großbritannien, die, zitieren nochmal, von vornherein alle Schuld der südafrikanischen Regierung zugeschoben hätten. Brückner schrieb es dagegen dem Einfluss zahlreicher Agitatoren zu, dass es in Sharpeville und an anderen Orten, nochmal Zitat, für die Polizei zu sehr gefährlichen Situationen gekommen sei. Die Veranstalter der Demo hätten, letztes Mal Zitat Brückner, mit voller Berechtigung in ihre Planung einkalkuliert, dass es nicht bei friedlichen Kundgebungen bleiben würde. Einen Monat nach dem Massaker von Sharpeville und nach dem Verbot des African National Congress und des Pan-Africanist Congress zog Botschafter Grano Bilanz und formulierte Empfehlungen. Reformen der Apartheid-Politik im Geiste der Mäßigung und Milderung hielt er für wünschenswert, zitiere ihn, um eine Wiederkehr der bedrohlichen, eingeborenen Unruhen auszuschließen. Was er damit meinte, Bedrohungen für die als weiß angesehenen Menschen in Südafrika. Man müsse der Regierung in Pretoria aber genug Zeit für Reformen lassen, anstatt, und jetzt zitiere ich noch mal etwas länger, anstatt das südafrikanische Volk weißer Rasse bei der Behandlung des so einzigartig schwierigen Problems seiner Beziehungen zu der schwarzen und der farbigen Rasse mit Tadel und Vorwürfen zu überhäufen. Grano hielt also sowohl an einer rassifizierenden Sicht auf die südafrikanische Bevölkerung fest, als auch an dem folgenreichen Narrativ, dass eine Abschaffung der Apartheid eine existenzielle Bedrohung für die Südafrika dominierende weiße Minderheit darstellen würde. Außerdem ging er auch weiterhin davon aus, dass die National Party noble Ziele verfolge. Sie seien ihrer Politik durch die von ihm rassistisch gelesene Struktur der südafrikanischen Bevölkerung schlicht vor eine schwierige Aufgabe gestellt, bei deren Lösung Fehler verständlich seien. Die politischen Entscheidungsträger in Bonn folgten seiner in paternalistischem Ton vorgetragenen Empfehlung, von Tadel und Vorwürfen an der Politik der Apartheid abzusehen. Unmittelbar nach dem Massaker von Sharpeville wurde unter dem ersten Eindruck der Ereignisse zwar ein geplanter Besuch des südafrikanischen Außenministers in der Bundesrepublik abgesagt, aber schon im Oktober 1960 empfing Bundeskanzler Adenauer den südafrikanischen Wirtschaftsminister Nicolaas Diederichs. Im Sommer 1962 unterzeichneten Bonn und Pretoria sogar ein Kulturabkommen, das die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen der BRD und Südafrika im Bereich der Wissenschaften der Kultur erleichtern sollte und das im Dezember 1963 in Kraft trat. Der Auswärtige Ausschuss des Deutschen Bundestags beschäftigte sich bis zum Herbst 1962 kein einziges Mal mit Südafrika. Erst in einem Auftritt von Außenminister Gerhard Schröder vor dem Gremium am 7. November 1962 fand Südafrika zum ersten Mal Berücksichtigung. Schröder wies auf eine von der UNO-Generalversammlung am Vortag angenommene Resolution hin, die die Apartheid-Politik der südafrikanischen Regierung verurteilte und den Staaten empfahl, die diplomatischen Beziehungen zu Südafrika abzubrechen und Sanktionen gegen das Land zu verhängen. Schröder kündigte aber keineswegs an, dass die Bundesrepublik dieser UNO-Resolution folgen werde, sondern stellte vielmehr fest, es habe, ich zitiere Schröder, doch etwas sehr Bewegendes an sich zu sehen, wie etwa die Weißen in Südafrika, die rund ein Viertel der Bevölkerung ausmachen und die sich dort wirklich seit Generationen als in ihrem Land empfinden, nun in die Lage geraten, sich fragen zu müssen, was eigentlich zu tun ist. Zitat Ende. Verklausuliert, in vagen Andeutungen und Mitgefühl nur mit den weißen SüdafrikanerInnen ausdrückend, sprach Schröder davon, dass die Entwicklungen, nochmal Zitat, noch etwas sehr Böses und sehr Schwieriges haben könnten. Daher tue man gut daran, darüber wirklich einmal nachzudenken. Widerspruch erntete er für diese Aussagen im Auswärtigen Ausschuss nicht und mit dem Nachdenken ließ man sich auch Zeit. Im Mai 1965 konnte der frühere Bundesminister Hans-Joachim von Merkatz im Ausschuss ebenfalls unwidersprochen die Meinung vertreten, ich zitiere aus dem Verlaufsprotokoll, die in Südafrika vertretene Apartheid-Politik sei im Grunde nicht so schlecht, wie sie immer dargestellt werde. Die südafrikanischen Politiker seien keine Rassisten, sondern es gehe ihnen darum, den Schwarzen und Weißen ein Zusammenleben zu ermöglichen, ohne dass die eine oder die andere Gruppe ihre Heimat verlieren. Die Südafrikanische Republik sei als guter Bundesgenosse zu betrachten. Von dieser Haltung rückte die Bundesrepublik erst mit den neuen Leitlinien von Außenminister Willy Brandt für die deutsche Afrikapolitik im Frühjahr 1968 ab, mit denen Brandt dafür sorgte, dass sich die Bundesrepublik nun klar und öffentlich zum Ziel einer Abschaffung der Apartheid bekannte. Bereits im Vorfeld, im Februar 1967, hatte die BRD das von der UNO-Generalversammlung verabschiedete internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung unterzeichnet, dem sich alle Staaten, also auch Nichtmitglieder der UNO wie die Bundesrepublik, anschließen konnten und das 1969 als erstes rechtlich bindendes Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen in Kraft trat. In Artikel 3 verurteilten die Vertragsstaaten die Apartheid explizit. Damit jetzt zum zweiten Abschnitt des Vortrags und zur Unterstützung der Apartheid im Wandel. In den 1950er Jahren konnten trotz der behaupteten Stunde Null rassistische Ansichten ungehindert publiziert werden, die sich kaum von jenem biologistischen Überlegenheitsrassismus unterschieden, der in Deutschland in der ersten Jahrhunderthälfte so wirkmächtig geworden war. Entsprechende Artikel druckte etwa die vom ehemaligen SS-Sturmbannführer Arthur Erhard in Coburg herausgegebene Monatszeitung Nation Europa. Neben der Deutschen Wochenzeitung war sie die wichtigste Publikationsplattform der deutschen Pro-Apartheid-Aktivisten. Hier wurde weiterhin behauptet, dass es eine Rangfolge zwischen höher- und minderwertigen Rassen gäbe. Doch mit rassistischen Äußerungen im diskreditierten Duktus des arischen Herrenmenschen drohte die extreme Rechte in Nachkriegsdeutschland politisch bedeutungslos zu werden. Um anschlussfähig zu bleiben, musste sich das rassistische Denken modernisieren. Für diesen Prozess war die Auseinandersetzung mit Konzepten der Apartheid von besonderer Bedeutung. Nach dem Massaker von Sharpeville im März 1960 wurde Peter Kleist, ein ehemaliger Abteilungsleiter der Dienststelle Ribbentrop und des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete unter Alfred Rosenberg, zum wichtigsten Stichwortgeber deutscher Pro-Apartheid-Diskurse. Durch Buchpublikationen, die den Nationalsozialismus rechtfertigten und den Holocaust leugneten und relativierten, sowie als leitender Redakteur der Deutschen Wochenzeitung erlangte er in der rechtsextremen Szene im Umfeld der Deutschen Reichspartei große Bekanntheit. 1962-63 unternahm Kleist eine über zwei Monate dauernde Reise durch das südliche Afrika, von der er quasi live in mehr als einem halben Dutzend Artikeln in der Deutschen Wochenzeitung berichtete. Darüber hinaus schrieb Kleist nach seiner Rückkehr ein Buch über Südafrika, das in seinem politischen Milieu zu einem Standardwerk wurde. Mit seiner Reise baute Kleist stabile und langlebige Gesprächskanäle auf und läutete eine rege Besuchstätigkeit von Gleichgesinnten in Südafrika und Namibia ein. Gemeinsam mit seinen Redaktionskollegen der Deutschen Wochenzeitung organisierte er ab 1963 jährlich Gruppenreisen ins südliche Afrika. Wir finden unter diesen ideologischen Touristen, wie Andreas Martini sie neulich genannt hat, die einzeln oder in Gruppen nach Südafrika und Namibia reisten, etwa den NPD-Vorsitzenden Adolf von Tadden, den Fraktionsvorsitzenden der NPD im Niedersächsischen Landtag Heinrich Rudolf und den späteren Rechtstouristen Manfred Röder. Der enge Kontakt zu Gleichgesinnten im südlichen Afrika sowie zu südafrikanischen Regierungsvertretern trug dazu bei, dass die Akzente im deutschen Pro-Apartheid-Diskursen nun immer häufiger etwas anders gesetzt wurden als in den 1950er Jahren. Denn in die Texte flossen die Veränderungen der Rechtfertigungsmuster ein, die die südafrikanische Regierung selbst für ihre Politik entwickelt. Die Regierung in Südafrika trat der wachsenden internationalen Kritik seit Ende der 1950er Jahre mit der Beteuerung entgegen, die Förderung der getrennten Entwicklung, wie sie die Apartheid jetzt meist nannten, der rassistisch definierten Gruppen, also getrennte Entwicklung dieser Gruppen, insbesondere durch die Entwicklung der Homelands, diene der Förderung der Selbstverwaltung der nicht weißen Bevölkerungsgruppen, nicht deren Unterdrückung, wenngleich weiterhin von einer weißen Vorherrschaft die Rede war. Kleists Veröffentlichungen nach seiner Südafrika-Reise deuteten dies bereits an, wenn er etwa darlegt, man könne an die Probleme Südafrikas nicht, Zitat, mit dem Gefühl hochmütiger Überlegenheit des Weißen gegenüber dem Schwarzen herangehen. Zitat Ende. Kleist trug damit schon früh zur langfristigen Adaptierung rassistischer Narrative im bundesdeutschen und europäischen Diskurs bei, in dem aus taktischen Gründen immer seltener von einer Höherwertigkeit der Weißen die Rede war, sondern stattdessen von der Notwendigkeit räumlicher Trennung rassistisch definierter Bevölkerungsgruppen voneinander, wodurch die vermeintlichen Eigenarten dieser Gruppen und damit ethnische Vielfalt in Anführungszeichen bewahrt werden könnten. Noch deutlicher als bei Kleist kann man das in der Nation Europa beobachten. Im Jahr 1962 diskutierte ein Beitrag in der Monatszeitung die Vorzüge des, Zitat, kulturellen Pluralismus, womit man auch in der Wortwahl schon nah am bis heute in rechtsextremen Diskursen geläufigen Begriff des Ethnopluralismus war. Im Afrika-Heft 1964 hieß es, Zitat, dass die Apartheid nicht die Minderwertigkeit einer Rasse gegenüber einer anderen behauptet, sondern nur mit der Anderswertigkeit rechnet. Fortgeführt wurde dieser Weg, der in den 60er Jahren eingeschlagen wurde, dann ab Mitte der 1970er Jahre im Rahmen des Hilfskomitees Südliches Afrika, einem Verein, der von Erhards Nachfolger als Herausgeber der Nation Europa, dem Vorstandsmitglied des Landesverbands Bayern, der NPD, Peter de Hoest, gegründet worden war. Ab 1976 organisierte das Hilfskomitee gemeinsam mit dem Kreis Coburg-Oberfranken der Deutsch-Südafrikanischen Gesellschaft unter der Leitung von Karl Spies jährlich sogenannte Südafrika-Seminare in Coburg. Südafrika-Seminare, das ist der Name dieser jährlich stattfindenden Veranstaltungen. Da kamen regelmäßig ca. 100 bis 150 Personen in Coburg zusammen. Die Referentinnen und die zahlenmäßig wie üblich dominierenden Referenten kamen nicht nur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie vereinzelt aus anderen europäischen Staaten, sondern auch aus Südafrika und Namibia und manchmal aus Angola und Simbabwe, dem früheren Rhodesien. Auf dem Südafrika-Seminar im Jahr 1982 verwendete der ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende der NPD, Helmut Schmitz, den Begriff Ethnopluralismus prominent bereits im Titel seines in der Nation Europa abgedruckten Vortrags. Mit der Weiterentwicklung der Homelands zu unabhängigen Nationalstaaten werde das Konzept des Ethnopluralismus verwirklicht und das Recht der Völker auf Selbstbestimmung gewährleistet, so Schmitz. In den letzten Jahren des Apartheid-Regimes veränderte sich die Haltung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Südafrika-Seminare gegenüber der regierenden National Party. Lange waren sie bedingungslos an der Seite der National Party gestanden, doch den Reformkurs der südafrikanischen Staatspräsidenten Pieter Willem Botha und dann insbesondere Frederick Willem de Klerk trugen sie nicht mit. Sie unterstützten stattdessen die Opposition in Südafrika, die die Regierung von rechts kritisierte. Insbesondere die 1982 gegründete Conservative Party. Deren Vorsitzender Andries Treuernicht hielt auf dem Südafrika-Seminar 1991 den Hauptvortrag. Auf den Coburger Treffen wurde nun die Idee eines sogenannten Volksstaats, eine radikale Weiterentwicklung der Homeland-Politik, propagiert. Im Zentrum dieser Idee stand die Forderung, den südafrikanischen Staat, Zentralstaat steht da dann in den Quellen, aufzulösen und an seine Stelle die lose Kooperation ethnisch homogener Einzelstaaten im südafrikanischen Großraum zu setzen. Unter diesen Einzelstaaten sollte auch ein von Weißen bewohnter Volksstaat sein. Mit dieser Konzeption wollten die Befürworter die Kritik an der Diskriminierung und Entrechtung nicht weißer Menschen in Südafrika unterlaufen, aber ohne die Politik rassistischer Segregation aufzugeben. Im Gegenteil sollte die Rassentrennung im geforderten weißen Volksstaat absolut sein. Schwarze Menschen sollten auch nicht als Arbeitskräfte anwesend sein. Karl Spies, der Co-Leiter der Südafrika-Seminare, fand für diese Volksstaat-Idee die griffige Losung "Nicht die Macht, das Land teilen". 1991 nahm auch Karel Boshoff am Südafrika-Seminar teil. Er war einer der Gründer der nur weißen AfrikanerInnen mit 2a, also die Afrikaans sprechen, offenstehenden Stadt Orania, die bis heute existiert, also quasi ein weißer Volksstaat in klein ist oder sein soll. In Coburg erläuterte Boshoff, dass der Volksstaat, Zitat, nicht von einer Mehrheit von Volksfremden, ja nicht einmal von einer starken Minderheit mitbewohnt und mitregiert werden solle, sondern er solle Weißen vorbehalten bleiben. Nochmal Zitat, wie die schwarzen Homelands den Schwarzen vorbehalten sind. Mit einem solchen weißen Volksstaat könne die, jetzt kommt nochmal ein Zitat von Boshoff, Gefahr der kulturellen Verdrängung und der völkischen Vernichtung des weißen Afrikanervolkes in Südafrika abgewehrt werden. Die Volksstaat-Idee knüpfte an den Ethnopluralismus-Diskurs an. Mit dem Volksstaatskonzept wandte man sich von der Rechtfertigung der Politik der Apartheid als Zivilisierungs- und Entwicklungsprojekt ab und fokussierte sich stattdessen auf die Schaffung ethnisch homogener Räume. War das eine Mäßigung, weil die Überzeugung, dass die weiße Rasse den anderen Rassen überlegen sei, nicht mehr herausgestellt wurde? Ich würde im Gegenteil von einer Radikalisierung sprechen, weil die rassistische Segregation nun absolut sein sollte. Kontakte zwischen Weißen und Schwarzen, in die der südafrikanische Staat mit den Regeln der kleinen Apartheid eingriff, würde es bei einer Verwirklichung der Volksstaatsidee, die würde es gar nicht mehr geben, diese Kontakte. Der Volksstaat wäre vielmehr ein von Migrationsbewegungen, mit Ausnahme des Zuzugs weißer Afrikaner, komplett abgeschirmter Staat. Das klingt erschreckend aktuell in unseren an die Parole Remigration gewohnten Ohren. Und Boshoffs Einschätzung, dass nur eine radikale Segregation die völkische Vernichtung des weißen Afrikanervolks verhindern könne, ist nichts anderes als die Warnung vor dem White Genocide, den der amerikanische Präsident beim Besuch seines südafrikanischen Amtskollegen im Weißen Haus vor einigen Wochen mithilfe aus dem Zusammenhang gerissener Fotos zu beweisen suchte. Damit ist die Volksstaatsidee auch ein Verbindungsstück zwischen rassistischen Vorstellungen der Apartheid und der Post-Apartheid-Zeit. Dritter Abschnitt, die eingeschränkte Duldung der Apartheid in den 70er und 80er Jahren. Die von Willy Brandt publizierten neuen Leitlinien der deutschen Afrikapolitik hatten noch einen zweiten Teil. Darin schrieb Brandt fest, Zitat aus den Leitlinien, dass man Handel und Politik nicht ohne Not koppeln soll. In der nicht öffentlichen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses erläuterte Brandt, Zitat, die Bundesrepublik Deutschland ist ein moderner Industriestaat und lebt weitgehend vom Export. Sie braucht sich niemandem gegenüber zu entschuldigen, mit wem sie Handel treibt. Das gilt auch für Südafrika, Zitat Ende. Die Bedeutung dieser Formel, keine Kopplung von Handel und Politik, mit der er sich laut eigener Aussage in der Südafrika-Politik etwas freischwimmen wollte, für die deutsche Südafrika-Politik ist groß. Denn sie verhinderte in den 1970er und 1980er Jahren, dass die Bundesregierung den immer lauter werdenden Aufrufen zum wirtschaftlichen Boykott Südafrikas gefolgt wäre. Außenminister Hans-Dietrich Genscher positionierte die Bundesrepublik als Nachfolger Brandts, als Chef des Auswärtigen Amts, zwar rhetorisch noch klarer gegen die Politik der Apartheid. In einer Rede vor der UNO-Generalversammlung im September 1977 forderte Genscher die südafrikanische Regierung auf, die kleine und die große Apartheid aufzugeben und die soziale, wirtschaftliche und politische Gleichberechtigung aller Bevölkerungsgruppen des Landes herzustellen. Enge wirtschaftliche Beziehungen sei jedoch auch eher nicht im Widerspruch dazu. Genscher argumentiert im Gegenteil, dass erst enge wirtschaftliche Beziehungen die Möglichkeit schaffen würden, politisch Einfluss zu nehmen. Wandel durch Handel, könnte man sagen. Gegen wirtschaftliche Sanktionen sprach sich auch die CSU aus. Sie hatte aber in anderen Punkten der Südafrika-Politik eine andere Position. Ihr Vorsitzender Franz Josef Strauß beschäftigte sich seit seiner ersten Reise ins südliche Afrika im Jahr 1966 mit der Südafrika-Politik. In einer Plenardebatte im Deutschen Bundestag im Oktober 1977 vertrat er die Ansicht, die Probleme einer, Zitat Strauß, vielrassigen Gesellschaft könnten nicht durch ein gleiches Wahlrecht für alle, also One Man, One Vote, gelöst werden. Südafrika müsse stattdessen zu einem, nochmal Zitat, bevölkerungsgruppenmäßigen Bundesstaat umgewandelt werden, wobei er mit Bevölkerungsgruppen ganz offenbar ethnisch definierte Gruppen meint. In der Zeit der schwarz-gelben Regierung ab 1982 sorgte die Südafrika-Politik ständig für Kontroversen zwischen Außenminister Genscher und Strauß. Mitte der 1980er Jahre führte Strauß den Begriff politische Apartheid in die Debatte ein. Die allgemeine Apartheid, damit meinte Strauß die kleine Apartheid, also die Segregation im Alltag, sei entschieden abzulehnen. Die südafrikanische Regierung sei auch dabei, diese durch Reformen abzuschaffen. Davon sei aber die politische Apartheid zu unterscheiden. Damit meinte Strauß das politische System, das alle politische Macht bei den Weißen konzentrierte. Die schnelle Abschaffung der politischen Apartheid sei nicht möglich, denn die Verwirklichung der Forderung One Man, One Vote von heute auf morgen würde, so Strauß, Südafrika ins Chaos stürzen und einer kommunistischen Machtübernahme in Südafrika den Weg ebnen. Daran lässt sich zweierlei erkennen. Zum einen stellte sich die CSU auch nach der Änderung der deutschen Südafrika-Politik unter Brandt und Genscher und auch noch in der Koalition mit der FDP auf den Standpunkt, dass die politische Entrechtung eines Teils der südafrikanischen Bevölkerung nicht kurzfristig zu ändern sei. Die kommunistische Bedrohung machte in ihren Augen die Duldung der Herrschaft einer Minderheit in Südafrika notwendig. Zum anderen ist Strauß' Plädoyer von 1977 für die Schaffung eines bevölkerungsgruppenmäßigen Bundesstaats letztlich als eine Variante der von der südafrikanischen Regierung vorangetriebenen Homeland-Politik zu bezeichnen und hat meines Erachtens sogar Schnittmengen mit den auf den Südafrika-Seminaren diskutierten Zukunftskonzepten für Südafrika. Diese inhaltliche Nähe in Teilbereichen korrespondiert mit der tatsächlichen Nähe von CSU-Funktionären zu den Südafrika-Seminaren. 1977 nahmen mit Hans Graf Huyn und Lorenz Niegel zwei CSU-Bundestagsabgeordnete am Südafrika-Seminar teil, sogar als Referenten. Huyn berichtete den Anwesenden, dass er sich während eines vierwöchigen Aufenthalts in Südafrika davon überzeugt habe, dass dort nicht das Problem des Rassismus bestehe, sondern im Gegenteil eine sehr entspannte Atmosphäre zwischen den Weißen und Schwarzen herrscht. Darüber hinaus moderierte Huyn auf dem Südafrika-Seminar die Verabschiedung einer an die Bundesregierung gerichteten Resolution. Huyn war einer der außenpolitischen Experten der CSU. Von 1972 bis 1976 arbeitete er als außenpolitischer Referent der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Von 1976 bis 1990 war er selbst Bundestagsabgeordneter, gehörte dem Auswärtigen Ausschuss an und leitete den Arbeitskreis Außen-Deutschland-Verteidigungs- und Entwicklungspolitik der CSU-Landesgruppe. Nach Huyens und Nigels Auftritt in Coburg machte der bayerische Innenminister Alfred Seidel, selbst CSU-Mitglied, den Generalsekretär der CSU, Gerold Tandler, warnend auf die zutreffende Einschätzung seiner Beamten aufmerksam, dass die Mitglieder des Hilfskomitees Südliches Afrika, Zitat, überwiegend dem rechtsextremistischen Lager zuzuordnen seien. Dennoch sandten in fast jedem Jahr zwischen 1979 und 1991 einige CSU-Bundestagsabgeordnete sowie ein Bundesminister und ein bayerischer Staatssekretär Grußbotschaften an die Südafrika-Seminare. Ja, ich fasse noch zusammen und ziehe ein kurzes Resümee. Die rassistische Grundlage der Politik der National Party wurde in der Bonner Republik von vielen verklärt, von manchen unterstützt und von anderen geduldet. In den 1950er und 60er Jahren war der Blick vieler politischer Akteure, etwa der deutschen Botschafter in Pretoria, durch rassistische Vorannahmen getrübt. Erst allmählich setzte sich im Auswärtigen Amt durch den Generationenwechsel sowie unter dem Einfluss der internationalen Staatengemeinschaft und der transnationalen Anti-Apartheid-Bewegung eine weniger voreingenommene Beurteilung der Lage durch. In diesem gewandelten Meinungsklima veränderten auch diejenigen, die die Apartheid unterstützten, ihre Strategie. Sie propagierten nun stärker die Homeland-Politik und weniger die Segregation im Alltag. In den späten 1980er Jahren rückten sie die Volksstaatsidee in den Vordergrund, die als radikalisierte Variante der Segregationspolitik anzusehen ist. Dass Teile der Union, insbesondere der CSU unter Strauß, noch in den späten 1980er Jahren der Meinung waren, dass der Ausschluss eines Großteils der Bevölkerung vom allgemeinen Wahlrecht vorerst beibehalten werden müsse, war eine eingeschränkte Duldung der Apartheid-Politik. Verklärung, Unterstützung, Duldung, diese drei Formen des Umgangs mit unterschiedlichen Dimensionen der Apartheid lassen sich nicht trennscharf voneinander unterscheiden. Dafür war der Südafrika-Diskurs in der Bundesrepublik zu dynamisch und es zeigen sich auch überraschende Überlappungen der Akteursgruppen, wie etwa bei der Teilnahme von CSU-Abgeordneten an den Südafrika-Seminaren in Coburg. Alle drei Formen sind letztlich Formen der Parteinahme für Konzepte und Praktiken rassistischer Segregation, Diskriminierung und Entrechtung und damit Teil der Geschichte rassistischen Denkens in der Bonner Republik. Der erste Präsident Südafrikas, der von einer aus allgemeinen, freien und gleichen Wahlen hervorgegangenen Parlamentsmehrheit bestimmt wurde, Nelson Mandela, unterzeichnete in Sharpeville am 10. Dezember 1996 die neue südafrikanische Verfassung. Es ist eine Verfassung, die allen Südafrikanerinnen und Südafrikanern die gleichen Rechte gibt. Nach 27 Jahren als politischer Häftling reichte Mandela auch denjenigen die Hand, die behauptet hatten, die Zivilisation sei in Gefahr, wenn schwarze Menschen politische Mitsprache erhielten. Mandela stattete, so paradox es klingen mag, selbst Orania einen Besuch ab. Seine ausgestreckte Hand hat viele, wenn auch nicht alle vormaligen Unterstützer des Apartheid-Regimes vom neuen demokratischen Südafrika überzeugt. Die Macht teilen nicht das Land. Am 21. März, dem Jahrestag des Massakers von Sharpeville, wird der internationale Tag gegen Rassismus begangen. Er sollte uns daran erinnern, dass Rassismus nach wie vor und aktuell meines Erachtens sogar in besonderer Weise eine Herausforderung für demokratische Gesellschaften ist, auch für die Deutschen. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Das war der Historiker Johannes Darfinger mit seinem Vortrag Rassistisches Denken in der alten Bundesrepublik und die Apartheid im südlichen Afrika. Er hat seinen Vortrag am 29.01.2026 am Historischen Kolleg in München gehalten. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.